Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und wir schließen gleich ans Thema an. Weltweit, so hielt es ein Bericht aus dem Jahr 2025 fest, ist die Kunstfreiheit bedroht. In Russland, Ungarn, der Slowakei, in der Türkei oder in den USA, in einigen Ländern wie im Iran müssen Künstler um ihr Leben fürchten. Wie es den Menschen dort geht und warum gerade die Kultur so bedrohlich für das Müller-Regime ist, dazu gleich ein Gespräch. Außerdem Oscar Wildes Theaterstück Salome und Dmitri Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk, beide übrigens Künstler, die unter Verfolgung und Zensur gelitten haben. Und wir werfen einen Blick in das wiedereröffnete Nationale Fotomuseum der Niederlande. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Richard Strauss' Oper Salome gehört heute zum Repertoire der Häuser. Bei der Uraufführung 1905 allerdings war diese Salome ein handfester Skandal, in Wien sogar verboten. Die Oper basiert auf Oscar Wildes Drama, ungefähr 10 Jahre früher erschienen und ebenso skandalös wie verboten. Eine Frau mit sexuellem Begehren, das war ein Tabu und auf einer Bühne erst recht untersagt. Zumal dieses Begehren dazu führt, dass Salome den Kopf von Johannes dem Täufer fordert. Oscar Wildes Vorlage wird deutlich seltener gespielt als die Oper von Strauss. Nun hat Regisseur Michael Thalheimer das Drama an der Berliner Schaubühne inszeniert. Barbara Behrendt über einen Abend, der vielversprechend anfing.
Was für ein betörender Auftakt. Mondbleich im silbernen Kleid steht Salome auf der Bühne. Sie tanzt nicht, nein, es tanzt sie. Ihr Körper sucht seine zuckende Rebellion gegen die Fleischbeschauung, der sie im Palast als junge Prinzessin ausgesetzt ist. Sie schlägt sich brutal die eigenen nackten Arme aus dem Weg, als seien es die von übergriffigen Männern. Dann schleudert sie den Kopf nach vorn, bis ihre meterlangen geflochtenen Zöpfe auf die Bühne knallen wie Peitschenhiebe. Nach 3 Minuten Veitstanz kehrt sie zurück in den Palast, kontrolliert, mit versteinerter Miene, als sei nichts geschehen. Alina Stiegler als junge, begehrte Salome will raus aus dem System. Und das kann man ihr nicht verdenken. König Herodes, ihr Stiefvater, der sie sexuell begehrt, ist ein triebgesteuerter Jammerlappen in Goldhosen. Ein Trump-Verschnitt, aus dem die aufgeblasene Luft gelassen wurde. Wie ein zum Embryo rekredierter Pornosüchtiger liegt er an der Theaterrampe. Die Bühnenbildnerin Nele Balkhausen hat ein eiskaltes, silbernes Alugehäuse in den Raum eingezogen und glotzt verzückt, als Salome einwilligt, für den König zu tanzen.
Tanz für mich, Salome, und was immer du von mir begehrst, will ich dir geben.
Schwört ihr das?
Ich schwöre es.
Bei was schwört ihr?
Bei meinem Leben, bei meiner Krone, bei meinen Göttern.
Auf der Bühne tanzt Salome nun gerade nicht, sondern fährt sich mit dem Finger über die Kehle, als wolle sie ihren Kopf rollen sehen, während die Musikerin Yue Bo Sun ein chinesisches Saiteninstrument spielt. Und was wünscht sich Salome? Den Kopf von Johannes dem Täufer. Der Prophet, der hier in einer Kloake unter dem Alu-Gefängnis von der Umkehr zu Gott predigt und später wie am Kreuz über der Bühne hängt. Er ist der Gegenentwurf zum Trump-Reich und deshalb für Salome so verführerisch.
Ich liebe dich,
spricht der Teufel.
Ich will Liebe, nicht das weit gehorchende Manne. Sondern Liebe.
Ich anerkenne keine Frau.
Wer ist deine Mutter?
Das sind nicht die Worte von Oscar Wilde. Gespielt wird die schärfere, radikalere Fassung, die Regisseur Einar Schlee für seine legendäre Salome-Inszenierung 1997 aus der etwas schwülstigen Wilde-Grundlage entwickelt hat. Salomes Emanzipation, das Aufbegehren gegen das Männersystem, steht dabei im Vordergrund. Allerdings ist es nicht leicht, Michael Thalheimers Inszenierung zu entschlüsseln. Salome ist eine extrem ambivalente Figur.
Ich bin der Verrat. Ich bin der Ungehorsam.
Bitte, bitte.
Ihre sexuelle Macht über Männer weiß sie gnadenlos einzusetzen. Dabei ist sie hier weniger erotische Femme fatale als Göre. Alina Stiegler streckt die Zunge heraus, kokettiert mit Krokodilstränen, alles gelernte Pose. Ihre Beweggründe bleiben im Stück, wie in der Inszenierung, unklar. Will sie den Propheten tot sehen, weil er ihre Mutter als Hure verdammt? Weil er der einzige Mann ist, der sie zurückweist? Oder weil Herodes den Tod des Propheten so sehr fürchtet? Ist es ein politischer Akt? Ist ihr weibliches Begehren größtmögliche Rebellion gegen die Diktatur? Diese Ambivalenz ist reizvoll. Was für eine ungewöhnlich vielschichtige Frauenfigur. Doch der Abend bleibt harte Arbeit. Michael Thalheimer treibt das symbolhafte, artifizielle, typenhafte einmal mehr ins Extrem. Das lähmt die düstere Inszenierung allzu sehr. Hier treten keine Menschen an, sondern Systeme. Das Interesse zu entschlüsseln, wer wofür stehen mag, nimmt beim Zuschauen immer weiter ab. Der Abend erstarrt in Eiseskälte. Klug durchdacht ist er aber allemal. Und umgeben von realen Herrscherkarikaturen wie denen auf der Bühne, kann man Salomes Ende auch zeitgenössisch politisch deuten.
Hackt dieses Vieh in Stücke, tötet das Kind,
befiehlt Herodes. Und Salome streckt die Zunge heraus. Nicht wie eine Göre diesmal, sondern wie eine Maori-Frau beim Kampf, der allerdings längst verloren ist.
Salome von Oscar Wilde an der Berliner Schaubühne, inszeniert von Michael Thalheimer. Barbara Behrendt berichtete. Vielleicht ist es kein Zufall, dass es auch beim nächsten Thema um eine Frau geht, die nach Selbstbestimmung sucht. Am Oldenburgischen Staatstheater wurde Dmitri Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Senskneu inszeniert, ein musikalisches Drama um die junge Katharina, die in der russischen Ödnis lebt, der Ehemann meist nicht zu Hause, der Schwiegervater ein Tyrann. Sie beginnt eine Affäre mit einem Arbeiter, der Betrug fliegt auf und die beiden ermorden Schwiegervater und Ehemann. Dmitri Schostakowitsch, dessen düstere Musik man sicher auch als Spiegel der Sowjetdiktatur lesen kann, muss Stalin damit so vor den Kopf gestoßen haben, dass die eigentlich erfolgreiche Oper faktisch verboten wurde. Das Ausmaß der Gewalt in der russischen Gesellschaft ist auch heute noch erschreckend, gerade in den ländlichen Regionen. Vermutlich war das aber nicht der einzige Grund für den in Andorra geborenen Regisseur Joan Anton Retschi, Schostakowitschs Oper zu inszenieren. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat die Premiere gestern im Staatstheater Oldenburg verfolgt. Uwe, ist das immer noch ein Sittenbild der russischen Gesellschaft oder wird es so gezeigt?
Das ist auf jeden Fall das Sittenbild einer verrohten Gesellschaft. In dieser Inszenierung von Joan Anton Retschi sind diese Arbeiter auf dem Bauernhof fast immer anwesend und sind immer bereit, in Brutalität auszuufern und auszubrechen. Die freuen sich, wenn es den anderen schlecht geht, wenn sie nach unten treten können. Nicht unbedingt ganz direkt und eindeutig in Russland verortet, auch nicht vom Ausstatter Markus Erik Meyer. Das Hauptrequisit ist ein alter S-Klasse Mercedes, Zeichen für Reichtum, aber auch schon ein bisschen ramponiert und ein bisschen älter. Und dieser große Mercedes wird auch munter beklettert von denen, die gerade das Wort führen, und die sehr ausufernden Sexszenen spielen dann gerne auf der Rückbank dieses Autos, wo man auch wieder sieht, richtig schön ist das alles nicht. Auch wenn sich Katharina in dieses Verhältnis mit Sergei, dieses sehr brutale Verhältnis mit Sergei stürzt auf dem Rücksitz eines Autos, kann das nicht so richtig bequem sein.
Also es geht ja, das wurde glaube ich jetzt auch ein bisschen klar in dieser Geschichte, auch um die sexuelle Emanzipation einer Frau. Kann das heute eigentlich noch oder wieder schockieren?
Das kann auf jeden Fall das Publikum schockieren. Es gingen Leute türenknallend bei diesen recht expliziten, gar nicht szenisch so expliziten, aber doch musikalisch expliziten Sexszenen. Hat mich ein bisschen verwundert, weil man ja doch
das
wissen kann.
Noch.
Ja, das gibt es noch. Und hat mich deshalb gewundert, weil man ja wirklich wissen kann, worum es in dem Stück geht. Das ist ja nun wahrlich keine Uraufführung. Retschi zeigt diese Katharina als eine Frau, die weiß, was sie nicht will, die vielleicht nicht so ganz genau weiß, was sie will und dann auch eine Getriebene ist in dieser Männerbrutalitätswelt und dann machen die halt wirklich dumme Sachen, zum Beispiel die Leiche im Kofferraum des Autos verstecken. Das ist noch dümmer, eigentlich wird er im Keller verscharrt, das ist noch dümmer als der Keller. Zum Schluss überlebt sie interessanterweise. Eigentlich bringt sie ihre Nebenbuhlerin im Arbeitslager um und stürzt sich selbst auch in die Fluten und ertrinkt. Hier überlebt sie und die Qualen im Arbeitslager werden dann sicherlich weitergehen.
Dmitri Schostakowitsch erzählt sehr viel über die Musik. Wie schlagen sich Orchester und Sängerensemble?
Rasmus Baumann hat das dirigiert. Ein Dirigent, den viele nicht ganz so auf dem Schirm haben. Für meinen Geschmack sehr zu Unrecht, denn er holt sowohl alles Brutale raus aus der Partitur mit dem Oldenburgischen Staatsorchester, vor allem aber, und das ist die wirklich tolle, ja doch, Überraschung, animiert er das Orchester auch zu unglaublichen fahlen Tönen, zu so ängstlichen Momenten. Und wir hören mal einen Ausschnitt mit Katharina, das ist Shelley Jackson, und mit Sergei Ratschenko als Sergei. Das ist das erste Mal, dass die beiden Sex haben in dieser Oper. Und man hört schon sehr schön, das ist im Grunde eine Vergewaltigung. Und so explizit und so deutlich macht Rasmus Baumann das den ganzen Abend über. Und das Ensemble, das ja wirklich riesig ist, hauptsächlich aus dem Hausensemble besetzt, macht das ganz großartig.
Uwe Friedrich über Dmitri Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk am Oldenburgischen Staatstheater, inszeniert von Joan Anton Retschi. Tausende haben heute in Berlin für Freiheit im Iran demonstriert. Und an diesem Abend finden an gleich zwei Theatern Solidaritätsveranstaltungen für die Menschen im Iran statt. Nach dem Massaker an den Demonstranten, dem vermutlich tödlichsten innerhalb so kurzer Zeit, sind die Proteste vorerst abgeebbt. Aber immer noch gibt es Verhaftungen. Seit letztem Jahr verzeichnen Menschenrechtsorganisationen sogar eine regelrechte Hinrichtungswelle. Am Schauspiel Köln wird deswegen diskutiert, wie die Welt angesichts dieser Verbrechen handeln muss. Diese Frage wird seit 17 Uhr auch am Deutschen Theater in Berlin besprochen. Mit dabei ist die Deutsch-Iranerin Daniela Zeperi, Journalistin und Poetry-Slammerin und Mitunterzeichnerin eines offenen Briefes an Bundeskanzler Merz, der der Bundesregierung vorwirft, tatenlos beim, Zitat, systematischen Krieg eines autoritären Regimes gegen die eigene Bevölkerung zuzusehen. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, haben Sie auf Ihren Brief eigentlich schon eine Reaktion bekommen?
Leider nicht. Es gab zwar sehr viel mediales Interesse an dem offenen Brief, auch sehr viele Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie dankbar dafür sind, dass sie sich gerne auch einbringen möchten und fragen, wie sie sich einbringen. Aber aus politischen Reihen kam leider keinerlei Reaktion.
Die Proteste sind ja, die um den Jahreswechsel stattgefunden haben, sind mit unglaublicher Gewalt niedergeschlagen worden. Das Mullah-Regime spricht von 3.117 Toten. Es werden aber tatsächlich bis zu 30.000 Opfer befürchtet. Was hören Sie eigentlich aus dem Iran?
Was wir gerade hören ist, und da sind sich alle Stimmen einig, dass das, was wir mitbekommen, nur ein Bruchteil dessen ist, wie die Realität im Land tatsächlich gerade aussieht. Das Ausmaß der Gewalt werden wir wahrscheinlich nie vollständig begreifen können, dadurch, dass das Internet noch immer blockiert ist. Die Straßen riechen nach Blut, die Angehörigen suchen immer noch nach ihren Angehörigen in den Leichenhallen, in den Gefängnissen. Es werden immer noch Menschen festgenommen in ihren Häusern, die im Nachhinein identifiziert worden sind. Zusätzlich zu den 50.000 Menschen, die bislang schon festgenommen worden sind. Wir befürchten das nächste Massaker an den politischen Gefangenen in den Gefängnissen, wo die Welt nicht mehr hinschaut. Wir sehen, dass es zu immer mehr Angriffen auch auf den medizinischen Sektor kommt. Ärzte und Krankenpfleger, die festgenommen werden, weil sie verletzte Protestierende behandelt haben. Auf den Straßen herrscht nach wie vor Kriegsrecht. Die Menschen können nicht auf die Straße gehen und sich nochmal zu Massenprotesten versammeln. Das Grauen ist für uns hier unvorstellbar.
Das sind ja Informationen, die auch über die iranische Exilgemeinde und in Deutschland ist die sehr groß, eine der größten weltweit, durchaus nach außen dringen. Und heute Abend bei der Veranstaltung im Deutschen Theater geht es ja explizit auch um die Frage, warum weggeschaut wird, wie Sie das jetzt eben auch formuliert haben. Beziehungsweise ich vermute, dass Sie das auch als Aufruf zur Solidarität verstehen. Abgesehen von dem offenen Brief, über den wir schon gesprochen haben, was könnte denn von außen gemacht werden?
Zum einen braucht es massiven politischen Druck auf das Regime. Was wir gerade sehen, ist, dass aus Deutschland Verurteilungen kamen, aber dann nicht konkret etwas. Die Revolutionsgarde wurde jetzt zum Glück endlich viel sehr spät, aber endlich auf die Terrorliste gesetzt. Jetzt geht es aber vor allem darum, wie konsequent setzt Deutschland, wie konsequent setzen die Mitgliedstaaten diese Terrorlistung auch in den Staaten um. Das ist jetzt entscheidend. Und was wir aber auch aus den USA sehen, ist, dass Trump sehr viel immer gepostet hat, dass er helfen würde. Aber am Ende setzt er sich mit denen, die für diese Massenmorde verantwortlich sind, an einen Verhandlungstisch und verhandelt mit ihnen, was natürlich ein großer Verrat ist an der Freiheitsbewegung im Iran, die auf irgendeine Art und Weise der Hilfe und die kann ja vielschichtig aussehen, gesetzt hat und darauf gehofft hat. Was wir auch aus Deutschland tun können, ist eben auf unsere Bundesregierung Druck auszuüben, aber auch vor allem weiter Sichtbarkeit zu schaffen. Die Internetblockade, die ja immer noch anhält, soll ja das verhindern, dass die Welt sieht, was für Verbrechen das Regime begangen hat und noch immer begeht. Und da müssen wir eben all die Informationen, die wir aus dem Land bekommen, auch weiter thematisieren, weiter darüber sprechen, Sichtbarkeit schaffen in Form von Solidaritätsplakaten in Cafés oder Veranstaltungen in Kinos oder. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Wege, wie man kreativ werden kann, um eben Solidarität auch im Alltag, in den Kommunen, in den Städten auch sichtbar zu machen.
Die Gemeinde der Iranerinnen und Iraner in Deutschland ist, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich groß. Welche Verantwortung, glauben Sie, hat eigentlich die Bundesregierung?
Die Bundesregierung hat eine ganz große Verantwortung, weil sie auch nicht unbeteiligt ist an den Menschenrechtsverletzungen, die seit Jahrzehnten im Iran anhalten. Wir haben jahrzehntelang eine Politik der Beschwichtigung erlebt. Und das Prinzip der universellen Menschenrechte gilt, auch wenn die Diaspora in Deutschland klein wäre. Da spielt es eigentlich keine Rolle, wie viele IranerInnen hier in Deutschland leben oder nicht. Menschenrechte gelten für alle. Insbesondere aber, wenn es so viele IranerInnen in Deutschland gibt, die sich seit Jahren und Jahrzehnten organisieren und dafür aber auch hier transnationale Repressionen erleben. Auch wir werden hier in Deutschland ausgespäht von Agenten des Regimes, bedroht und angegriffen. Uns gegenüber hat die Bundesregierung auch eine sehr, sehr große Verantwortung und muss auch allein schon für uns sich Schutzmaßnahmen überlegen, wie es die Aktivitäten des iranischen Regimes in Deutschland unterbindet.
Das heißt, sobald man über die Verhältnisse im Iran spricht, setzt man sich der Gefahr aus.
Genau, wir sehen das immer wieder, dass auf Demonstrationen angefangen, Agenten des Regimes die Teilnehmenden der Demonstrationen hier in Deutschland filmen, identifizieren. Es kam immer wieder vor, dass Angehörige von Aktivistinnen hier im Iran dann aber festgenommen worden sind. Im Verhör wurde ihnen vorgeworfen, was ihre Familie im Ausland treibt. Es gab auch schon Ermordungen, beispielsweise in den 90er Jahren in Berlin an kurdischen Oppositionellen durch das iranische Regime. Es kommt hier immer wieder zu Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen. Ich kriege selber sehr viele davon und der Verfassungsschutz weiß um die Bedrohung. Ich werde genau wie viele andere Aktivistinnen und Journalistinnen auch von den verschiedensten Sicherheitsbehörden gewarnt. Aber eine politische Sensibilisierung und dann eine Umsetzung von ganz konkreten Schutzmaßnahmen, die fehlt noch.
Im Iran werden immer wieder Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle bedroht und inhaftiert. Zuletzt wurde der Drehbuchautor Mehdi Mahmoudian ohne Angabe von Gründen festgenommen. Das war erst vor wenigen Tagen. Warum fühlt sich das Regime durch die Kultur so bedroht?
Also Kunst und Kultur ist im Iran ganz, ganz tief verankert. Die Revolution 1979, sagen viele HistorikerInnen, wurde mit ausgelöst durch die Poesienächte beispielsweise in den 70er Jahren in Teheran. Also Poesie, Kunst, Musik hat ganz viel Mobilisierungskraft, auch im Iran, aber auch weltweit. Und das fürchtet das Regime, diese Kraft der Worte. Es sitzen sehr viele SchriftstellerInnen, DichterInnen in den Gefängnissen der Islamischen Republik Iran. Peyman Farah Orval beispielsweise, ein Poet, ein Dichter, wurde letztes Jahr zum Tode verurteilt. Und da hat das Regime natürlich ganz viel Angst, weil Kunst und Kultur eben bewegen können und damit auch mobilisieren können.
Wenn wir jetzt nur mal im 21. Jahrhundert gucken, seit der Grünen Revolution im Jahr 2009 sind fast 20 Jahre vergangen und es gab immer wieder Protestwellen und immer wieder hat das Regime sich mit Gewalt an der Macht halten können. Haben die Menschen im Iran überhaupt noch irgendeine positive Zukunftsvorstellung?
Die Menschen im Iran haben natürlich ganz viel Hoffnung, sonst würden sie sich dieser Gefahr ja nicht aussetzen. Sie wünschen sich, sehnen sich nach einem Land, in dem sie friedlich und frei leben können miteinander. Und sie wissen, dass all das aber nicht geht mit der Islamischen Republik Iran. Ob das jetzt ist, wegen der wirtschaftlichen Lage auf die Straße geht, wenn man wegen der Selbstbestimmung auf die Straße geht, wenn man wegen der Todesstrafe auf die Straße geht, für Klimaschutz oder Tierrechte. All diese verschiedenen Bewegungen und Sehnsüchte verbünden sich miteinander im Iran, verknüpfen sich auch miteinander sehr stark, weil sie eben wissen, dass für all diese Probleme eben das Regime als solches verantwortlich ist. Und deswegen sehen wir ja, dass seit Jahren immer wieder Menschen auf die Straße gehen, auch verschiedene Gruppen, also sei es die Arbeiter, sei es die Studierenden, sei es AkademikerInnen oder Schülerinnen, die gehen auf die Straße, weil sie alle der Wunsch nach Freiheit eint. Und ohne diese Sehnsucht nach der Freiheit, ohne diese Hoffnung nach der Freiheit und den Glauben daran, dass man das bewirken kann, würden die Menschen sich ja nicht dieser massiven Lebensgefahr aussetzen.
Wenn heute Abend zeitgleich zu unserer Sendung in Köln und in Berlin auf den Theaterbühnen über Solidarität mit der iranischen Bevölkerung diskutiert wird, wen hoffen Sie damit zu erreichen? Weil im Theater sitzen sicherlich Leute, die sich der schockierenden Lage natürlich sehr bewusst sind.
Natürlich, es kommen Menschen, die schon davon überzeugt sind, dass die Lage im Iran katastrophal ist, aber die sich vielleicht noch mehr Informationen wünschen, die sich auch wünschen, zu hören, was sie eigentlich konkret tun können. Und ich hoffe mir natürlich, dass dann diese Menschen, die kommen und zuschauen, das Thema dann auch weitertragen, anderen Menschen davon erzählen, im Umfeld darüber sprechen. Das ist eben ganz wichtig, dass Iran auch im Alltag bei uns nicht in Vergessenheit gerät, wenn es dann wieder dazu kommt. Und das sehen wir jetzt schon, dass das Medieninteresse an der Menschenrechtslage im Iran nimmt automatisch ab, sobald genug Zeit vergangen ist von den Massenprotesten. Das haben wir 2022, 2023 auch gesehen. Das ist ja auch verständlich in diesem ganzen News-Zyklus der Welt, dass das Interesse an einem Land nicht dauerhaft aufrechterhalten bleiben kann. Und da hoffe ich mir natürlich, dass die Menschen, die zu diesen Veranstaltungen kommen und zuhören, da auch ganz viel mitnehmen und auch motiviert werden, die Aufmerksamkeit halt im Alltag aufrechtzuerhalten.
Sagt die Journalistin und Poetry-Slammerin Daniela Seperi, die gerade am Deutschen Theater zusammen mit anderen über die Folgen des Massakers im Iran spricht. Kurz vor der Sendung hat uns die Nachricht erreicht, dass die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Während in Deutschland jahrelang über den Standort eines Fotoinstituts gestritten wurde, 2031 soll es am Standort Düsseldorf öffnen, wurde in den Niederlanden beherzt gehandelt. Das Niederlands Fotomuseum in Rotterdam suchte nach einem neuen Standort, fand ein altes Lagergebäude und zog ein. Das alles innerhalb von nicht mal 3 Jahren, inklusive Umbau für die Anforderungen eines Fotomuseums, das auch Archiv, Schaudepot und Forschungsstätte ist. An diesem Wochenende wird es eröffnet. Kerstin Schweighöfer hat sich umgesehen.
Dann gehen wir noch mal hier auf die Treppe.
Um es gleich vorwegzunehmen: Es ist fantastisch, das neue Zuhause des Niederlands Fotomuseum. Wo einst Kaffee aus Brasilien lagerte, kann sich nun eine der größten Fotokollektionen der Welt breit machen. Verteilt über 9000 Quadratmeter und 9 Etagen. 9 statt ursprünglich 7. Die für die Renovierung verantwortlichen Architekten, das Rotterdamer Büro JWD und die Hamburger RHWZ-Architekten, haben dem Bau 2 neue Stockwerke verpasst und ihm eine riesige filigrane Haube übergestülpt. Goldfarbenes Aluminium mit Lochmuster. Schon von weitem erkennbar und Markenzeichen des neuen Museums, sagt Architektin Karin Renner.
Also von der Konzeption her ist es so, dass das wie so ein Flugobjekt hier oben gelandet ist. Ich habe es immer genannt, es ist so wie der Kuss zwischen alt und neu. Diese Berührung, die was ganz Romantisches und Schönes einfach hat.
Ein Lichtschacht mit Treppenhaus durchbohrt den Altbau von oben bis unten und sorgt für Helligkeit. Ansonsten wurde versucht, den Charakter des Baus möglichst zu wahren. Samt Ladeluken, rauem Mauerwerk, alten Balken und der Tragkonstruktion aus schmiedeeisernen Säulen.
Okay, wir gehen weiter.
Ganz oben in den 9 Stockwerken befinden sich Apartments für Kurzaufenthalte, Büroräume und ein Restaurant. Ganz unten im Erdgeschoss ein Wohnzimmer der Fotografie, frei zugänglich mit Café, Museumsshop und der größten Fotobuchbibliothek Europas. Dazwischen sind auf 2 Etagen Depots und Werkstätten untergebracht, offen gestaltet mit Glaswänden, die den Besuchern Einblicke gewähren in den Arbeitsalltag von Archivaren und Restauratoren.
Diese Kultur des Bewahrens, das ist ja, spricht ja auch ganz stark für diesen Speicher hier, dass man das auch fördert und zeigt und auch öffentlich macht.
Zwei weitere Etagen sind für Wechselausstellungen reserviert. Zur Eröffnung gibt es eine Ode an das 1842 in England entwickelte Blaudruckverfahren und eine visuelle Reise durch 180 Jahre Fotografie in Rotterdam. Höhepunkt aber dürfte für viele die Ehrengalerie im ersten Stock sein. Roderick van der Lee, geschäftsführender Direktor.
Hier erzählen 99 Werke von niederländischen Fotografen die Geschichte der Fotografie und der Niederlande. Ein Spiegel der Zeit und der gesellschaftlichen Entwicklungen.
Gezeigt werden Arbeiten von Anton Corbijn, Ed van der Elsken, Rieneke Dijkstra und Erwin Olaf. Von Paul Huf ist das berühmte Foto des jungen Fußballers Johan Cruyff mit drei weiteren Spielern von Ajax Amsterdam zu sehen. Zuvor war das Museum eine Landzunge weiter in angemieteten Räumen einer ehemaligen Hafenwerkstatt untergebracht. Mit dem Umzug sei ein Traum in Erfüllung gegangen, so van der Lee.
Es ist sicher ein Traum, die Outcomes.
Erfüllt hat ihn die Stiftung Droom en Daad, Traum und Tat, mit einer Schenkung von 38 Millionen Euro. Sie wurde 2016 von einer Rotterdamer Reederfamilie gegründet, mit dem Ziel, die Kunst und Kultur der Hafenstadt zu stärken. Als sich 2023 die Möglichkeit bot, das Speicherhaus anzukaufen, griff sie sofort zu. Damals gehörte Santos noch der deutschen Stielwerk Holding. Sie wollte daraus ein Designwarenhaus machen, brach das Projekt aber kurz vor seiner Fertigstellung aus Kostengründen ab. Die Architekten mussten daraufhin einen fliegenden Wechsel hinlegen und sich auf die Neunutzung als Museum einstellen, erzählt Karin Renner. Aber so stellten sie fest:
Es passt alles perfekt. Wir brauchen gar nicht so viel ändern.
Die Eröffnung hätte schon im letzten Herbst stattfinden sollen. Doch kurz davor war der damaligen Direktorin Birgit Donkers aufgrund eines hässlichen internen Konflikts gekündigt worden. Mitarbeiter hatten über ein toxisches Arbeitsklima geklagt. Inzwischen konnte die Nachfolge geregelt werden. Am 13. April wird Siporda Elders als neue Direktorin antreten.
Eine Reise wert, sagt Kerstin Schweighöfer. Das Nationale Fotomuseum der Niederlande wurde an einem neuen Standort in Rotterdam wiedereröffnet. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es nochmal um die Epstein-Files.
Seit der neuerlichen Veröffentlichung der Akten steht der frühere französische Kulturminister Jacques Lang unter Druck. Nun ist er von seinem Amt als Leiter des Instituts der arabischen Welt in Paris zurückgetreten. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Über 800 Mal taucht sein Name in den Epstein-Akten auf. Longs Familie hatte offenbar eine sehr enge Beziehung zum amerikanischen Multimillionär und Sexualstraftäter, auch finanziell. Am Freitag hatten die französischen Steuerbehörden Ermittlungen aufgenommen, um eine gemeinsame Offshore-Firma von Longs Tochter mit Epstein unter die Lupe zu nehmen.
Nach Angaben der zuständigen Behörde geht es um den Verdacht der Geldwäsche im Zusammenhang mit schwerem Steuerbetrug. Jacques Long weist die Vorwürfe zurück. Auch seine Tochter, die Filmproduzentin Caroline Long, zog Konsequenzen. Sie trat im Laufe der Woche von mehreren Posten zurück, unter anderem aus dem Vorstand des Serienfestivals Sirimania. Nach übereinstimmenden Medienberichten finden sich bislang keine Hinweise darauf, dass Jacques oder Caroline Long in die Sexualverbrechen von Jeffrey Epstein verwickelt gewesen wären. Heute Nacht tritt Bad Bunny beim wichtigsten Sportereignis der USA auf. Der Reggaeton-Star aus Puerto Rico spielt die Halbzeitshow beim Super Bowl. Der Auftritt beim American Football-Spektakel wird mit Spannung erwartet, auch weil Bad Bunny letzte Woche bei der Grammy-Verleihung deutliche Worte für Trumps Abschiebepolitik gefunden hat.
Eis out.
Eis raus. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.
And we are Americans.
Der US-Präsident hält Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl so auch für eine schlechte Wahl. Vielen Trump-Anhängern ist der Musiker auch deswegen ein Dorn im Auge, weil er für die Rechte sexueller Minderheiten eintritt. Wir bleiben in den USA. Dort wurden gestern die begehrten Regiepreise der Directors Guild of America verliehen. Der Hauptpreis ging an Paul Thomas Anderson und sein Politthriller One Battle After Another. Die Preise gelten als guter Indikator dafür, wer den Regie-Oscar gewinnen wird. Und auch am Ende dieser Sendung blicken wir noch einmal in den Iran. Dort wurde die Bloggerin und Comedy-Autorin Zainab Mousavi zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie im Sommer eine Satire über den persischen Nationaldichter Firdausi veröffentlicht hat. Das berichten mehrere iranische Medien übereinstimmend. Demnach muss Mousavi außerdem eine Abhandlung über den Einfluss des Dichters verfassen. Firdausis Hauptwerk aus dem 11. Jahrhundert spielt eine zentrale Rolle für die iranische Identität und den Erhalt der persischen Sprache nach der Islamisierung.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Mehr Mieterschutz fordert Justizministerin Hubig und Wahlen in Japan und Thailand. Das sind 2 bzw. 3 Themen in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.